Happy Shooting, Folge 594. Die Folge mit den meisten Kommentaren. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Moin. Moin Moin, es ist kalt hier. Es ist kalt, es hat nur noch 18.
Oh, geh weg.
Doch.
Scheiße.
Die Sonne wieder.
Ich will das auch.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, was für ein Ding, ey. 18 Grad. Ja, wir hatten heute hier 2 oder 1 oder so. Auch gut.
Die 2 kannst du mir geben, dann haben wir wieder 20.
Ja, genau. Dafür war es nasskalt und so, aber wir waren trotzdem draußen mit dem Pferd spazieren, war herrlich. Ach, ist das schön. Ich höre gerade, wir müssen eilig fertig werden wegen des Super Bowls. Keine Ahnung, wer das guckt. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass wir nehmen ja hier am Sonntag diesmal auf. Es ist gleich 8 Uhr abends bei mir, bei dir morgens. Aber hier abends um 7:45 gibt es einen Tatort, wenn ich das richtig verstanden habe, der in Göttingen gedreht ist. Und da tickt gerade mein Bekanntenkreis aus. Die wollen alle Tatort gucken.
Super.
So kann das gehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es schon einen Tatort gab, der in Neuseeland gedreht wurde. Aber
ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung. Erzähl doch mal, wo die Leute so mitmachen können hier.
Ach so, ja, wir sind wieder, also live, ne? Heute ist der, das muss ich wieder auf den Kalender, muss ich rechnen, der Sonntag, der 3. Februar 2019. Und wenn ihr das auf eurem Kalender stehen habt, dann könnt ihr natürlich live mitmachen auf dem Slack im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und ja, dann schmeißt da eure Fragen rein am Ende der Sendung. Schauen wir mal drauf.
So schaut's aus. Was wir hier noch haben, ich fade mal gerade die Musik hier weg, das ist ja, mag ja keiner zuhören auf Dauer. Weg, so. Was wir noch haben, ist ein kleiner Hinweis und zwar auf die Produktionsbedingungen, die wir hier aktuell haben. Chris ist im Urlaub zusammen mit Moni in Neuseeland unterwegs. Südinsel seid ihr noch, richtig?
Mhm.
Und deswegen.
Ganz im Süden gerade.
Deswegen sind unsere Verbindungen hier relativ schwankend. Also sowohl was die Verbindungsqualität angeht. Das kann sein, dass der Chris ein ganz, ganz dünnes Internet hat. Das kann sein, dass er so wie heute eigentlich ein ganz zügiges Internet hätte, aber bei mir irgendwie das Audio rumspinnt. Das hat jetzt nichts mit einem Urlaub zu tun, aber es kam gerade erschwerend hinzu. Deswegen gehen wir trotzdem auf eine etwas schlechter klingende Verbindung zurück. Außerdem sind die Aufnahmezeiten sehr unregelmäßig. Das heißt, normalerweise nehmen wir immer regelmäßig an einem Dienstagabend hier auf in Deutschland und am Donnerstag kommt die Sendung. Jetzt ist es dann mal ein Montag oder so wie jetzt ein Sonntag. Das heißt, das schwankt alles hin und her und wir versuchen die Sendung kürzer zu halten. Deswegen fasse ich mich auch kurz, denn das Ergebnis dieser Ansage ist, es kann durchaus vorkommen und ist jetzt auch vorgekommen, dass sich Gewinnerermittlungen verschieben. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben, Leute. Ihr braucht mir da nicht regelmäßig irgendwelche Tweets oder E-Mails zu schicken, warum das jetzt noch nicht dran war. Das ist der Grund. Und auch Audiokommentare können sich verschieben. Schickt uns bitte ruhig weiter Audiokommentare und Audiofragen an info@happyshooting.de. Die gehen ja nicht unter oder verloren. Die sammeln sich. Es ist aber schon bei regelmäßiger und auch Produktion von längeren Sendungen durchaus mal der Fall, dass so etwas mal länger als ein oder zwei Folgen liegen bleibt, bis es drankommt. Ihr schickt uns ja mal reichlich auch Themen über die verschiedenen Kanäle. Aber gerade jetzt ist es natürlich so, dass wenn ihr mir aktuelles Beispiel Mitte Januar was geschickt habt und Ende Januar fragt, ob ich das dann auch bekommen habe, das ist schön, dass ihr fragt, weil tatsächlich mal irgendwas im Spamfilter landen könnte. Das ist aber wirklich extremst seltenst. Ich kann euch aber sagen, halber Monat ist noch lange, lange kein Bodensatz. Also Geduld bitte, Geduld bitte. Wenn ihr eine super, super dringende Hilfe, Unterstützung oder sowas braucht, dafür ist dieser Podcast ja ein schlechtes Medium. Wenn ihr die Frage stellt, dann kann ja bis zu eine Woche vergehen, bis ihr die Antwort habt. Eher länger. Das heißt, wenn es ganz eilig sein soll, dann kommt doch bitte in den Slack oder auf Twitter und fragt da. Und ansonsten Geduld bitte. Das sind die Gründe.
Ja, dauert ja nicht mehr so lange, bis ich wieder zurück bin und dann ist wieder alles beim Alten.
Ja. Ich muss mir auch mal was überlegen, wie ich die Audiokommentare mal zeitnah abgearbeitet kriege. Das hat auch ein bisschen was Organisatorisches. Mal schauen. mal schauen. Ich soll ja ruhiger machen, hat der Arzt gesagt. Deswegen bitte Geduld.
Ja, mir hat der Arzt übrigens auch was gesagt.
Was denn?
Neuseeland-Update. Also der Arzt meinte, das dauert 5 Tage, dann ist es wieder okay. Und zwar, mein linkes Auge war kaputt.
Autsch. Hast du was reingekriegt
oder was? Ja, autsch. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwas reingerieben oder so. Und plötzlich ging es los mit Brennen im linken Auge. Aber so, also, weißt du, dass du das Gefühl hast, ob du dauernd eine Wimper drin hast oder so.
Ja, das kenne ich. So eine Reizung.
Das war eine sehr böse Reizung. Dann wurde das ganze Auge komplett rot und dann dachte ich, ich muss doch mal zum Arzt gehen und bin dann hier zum Arzt gegangen. Und es war ganz okay. Also der Arzt war klasse, der hat das echt gründlich gemacht, hat da so geguckt, ob irgendwie ein Katzer ist. Also nicht die Iris oder Pupille, sondern nur das Weiße am Rand, aber trotzdem war es halt nervig und hat dann das also äußerst gründlich untersucht und dann gemeint, ja, da ist irgendwo was ein bisschen was verkratzt. Da müssen sie hier irgendwie 5 Tage Augentropfen und nachts Augensalbe reintun und jetzt, es war jetzt vor 6 Tagen, also jetzt kommt es langsam wieder, das ist so ungefähr im alten Zustand, noch ein bisschen kratzig, aber geht jetzt, ne? Aber es ist schön, also ja.
Hat das die Fotografie beeinträchtigt oder ist es nicht dein Guckauge?
Das ist nicht mein Guckauge, das ist das linke Auge, also ich schaue durchs rechte beim Fotografieren und das ist mein linkes.
Okay.
Aber es beeinträchtigt natürlich, wenn du so dauernd das Gefühl hast, da ist eine Wimper drin, du blinzelst viel mehr und dann blinzelt natürlich das andere Auge mit.
Verstehe.
Das hat schon so ein bisschen den Einfluss gehabt, ja.
Ach, das ist ja nicht so schön. Das heißt, man weiß nicht, was es war, aber es geht weg. Das ist ja die Hauptsache.
Ja, natürlich, das ist aber so dieses, oh nee, muss das jetzt? Das weiß ich zumindest, wie das ist, wenn man in Neuseeland zum Arzt geht.
Das ist auch eine Erfahrung, die man den Leuten besser ersparen möchte. Gab es denn auch noch schöne Neuigkeiten aus Neuseeland?
Nee, natürlich, also mittlerweile waren wir zum Beispiel auf einer Bärenfarm. Also Neuseeland ist ja das Land der Bären, hier wird quasi angebaut.
Mit EE, die Frucht.
Bären.
Yep. Ja. Alles klar. Hatte gerade Bären.
Nicht eine Bärenfarm. Eine Bärenfarm.
Nee, du warst auf einer Alpaka-Farm, also auf einer Schaffarm. Jetzt dachte ich, ist okay, mach weiter.
Nee, also das war jetzt tatsächlich eine Farm, eine Himbeerfarm, die eben auch noch eine Wohnung vermieten. Außerdem hatten die drei Schafe, 2 Ziegen und 2 Schweine. Und das war echt cool, das war arschcool, war echt klasse. Moni beim Himmel, weil die liebt Bären, ist dann irgendwie morgens vorm Frühstück ist sie schon raus und hat erstmal irgendwie das halbe Feld leer gepflückt. Das war ganz cool. Was haben wir denn Touristisches gemacht? In Milford Sound waren wir. Milford Sound ist ja ganz im Süden, da gibt es eine Gegend, die heißt Fjordland. Das ist so eine links unten auf der Karte. Wer das mal anschauen möchte, das ist so quasi sehr zerklüftete Ecke von Neuseeland. Da sind ganz viele Fjorde, also so Meeresarme, die ins Land reinragen. Und Milford Sound, da waren wir uns nicht ganz sicher. Also Milford Sound wussten wir, das wird beeindruckend, aber auch relativ touristisch durchorganisiert und sind dann dahin gefahren, um uns das mal anzuschauen. Und du musst eigentlich, wenn du dahin fährst, musst du dir so eine Sightseeing-Cruise buchen. Da gibt's also verschiedene so Schiffe, die da fahren und dann bucht man sich da drauf und dann fahren die eben in den Fjorden mit einem rum. Und das haben wir dann, als wir dann dort waren, war eigentlich klar, Mist, das müssen wir doch tun. Kommen wir nicht drum rum. Da sind zwar irgendwie 8 Schiffe gleichzeitig unterwegs, aber du kannst eigentlich nicht dahin fahren und dann nicht auf so ein Schiff gehen. Also haben wir das gemacht. Und du fährst durch, es ist das sagenhafteste Landschaft. Also das, wenn man mal Lofoten gesehen hat, vielleicht auch auf ein paar von den Bildern, die ich da schon gepostet habe, dann hat man so dort diese Berge und das Meer und das geht halt so auch in diesen Fjorden, das geht halt so wenig Strand, sondern der Berg, der taucht so direkt ins Meer ein. Und du hast dort hier in Neuseeland, Milford Sound, hast du das quasi potenziert um Faktor 10 oder so. Das ist unglaublich riesig groß. Dann denkst du, boah, die Berge da, da wächst ja Moos an den Hängen. Und dann schaust du dir das genau an und sagst, nee, das ist so groß, das sind Bäume.
Okay, das heißt, du verlierst komplett das Gefühl zur Relation irgendwie, ja.
Es ist sagenhaft, rund um links und rechts überall Wasserfälle, die dann also teilweise, da meinte dann der Typ auf dem Schiff, doch, der Wasserfall, ja, der ist bekannt, der ist ungefähr irgendwie 3-4 Mal so hoch wie die Niagara-Fälle. Und du denkst so, was? Wie bitte? Und dann fahren die da mit dem Schiff mal so ein bisschen näher ran und dann wird dir erst klar, wie riesig das ist. Also es ist unglaublich beeindruckend und hat sich also natürlich komplett gelohnt, das zu tun.
Also das mit dem näher ranfahren und dann bemerken, wie groß es eigentlich ist, das hatte ich nur einmal ganz extrem so ein Erlebnis und das war mit so einem kleinen Schiffchen im Hamburger Hafen. Und dann haben wir so eine schöne Rundfahrt durch den Hafen gemacht und sind dann an so einen großen Containerpott rangefahren. Und dann hast du vom Weiten schon gedacht, boah, ist das ein großes Schiff. Und dann ist er mal näher rangefahren und näher rangefahren und näher rangefahren. Das Ding wurde immer höher.
Je näher du kommst, desto größer wird das Ding, ne?
Das ist wirklich beeindruckend dann, ja. Ja, kann ich mir ungefähr vorstellen, dann, was du da erlebt hast. Und jetzt, wo seid ihr jetzt?
Ja, also das war klasse. Jetzt sind wir in Riverton. Das ist ganz im Süden. Und es ist ein Städtchen, was wahrscheinlich, wenn hier die Neuseeländer alle ihren Sommerurlaub haben, der ist jetzt rum bei den Neuseeländern, aber wenn die ihren Sommerurlaub haben, ist das wahrscheinlich voll mit Leuten. Aber jetzt ist so quasi die neuseeländische Nachsaison schon so ein bisschen. Und es ist echt ruhig hier, aber so ein bisschen Künstlerstädtchen. Und mehrere Leute haben uns, also mehrere Leute so zu Hause, die hier schon in Neuseeland waren, was, Riverton, was wollt ihr denn da? Und hier in Neuseeland, wenn wir den Leuten gesagt haben, dass wir noch nach Riverton gehen, also, oh, das ist schön, das ist toll, mach das mal. Mhm. Also das ist tatsächlich so viel weiter südlich. Es geht noch ein bisschen weiter südlich, da fahren wir dann auch morgen vorbei, da ist dann eine Pinguinkolonie und so Zeug. Und der versteinerte Wald, das ist so ein prähistorischer, 180 Millionen alter Wald, der da damals irgendwie von Lava und Zeug zugekleistert wurde. Aber jetzt hier, also es ist einfach hübsch, nett, schön, direkt am Meer. Also wir haben hier so eine Minute bis zum Strand. Mhm. Jetzt ist aber gestern ein bisschen zu kalt gewesen. Also wir hatten gestern leider nur 18 Grad. Da war es ein bisschen, also heute soll es ein bisschen wärmer werden. Vielleicht könnte man heute, also ich will ja nicht angeben mit dem Wetter hier.
Nee, alles gut, du hast halt Sommer, meine Güte, so ist es halt.
Nee, es ist, ja. Und dann siehst du aber natürlich hier direkt am Meer auch überall Schilder, Vorsicht, Tsunami-Zone. Mhm. Also für den Fall, dass irgendwo es wackelt oder man Sirenen hört oder es sonst wie irgendwie Warnungen gibt, sollte man sich dann auf höhere Gebiete zurückziehen. Gut, das hier ist so ein bisschen am Hang, also das ist schon ein bisschen oben. Mhm. Aber da haben uns dann zuerst mal irgendwie so ein paar Apps installiert, um erstmal irgendwie so vielleicht rechtzeitig eine Warnung zu kriegen. Ist länger nichts passiert hier. Also wir sind der gute Hoffnung, dass wir wieder heil nach Hause kommen.
Ja.
Und wir wohnen jetzt in einem New Zealand Batch. Das ist so ein, haben wir früher, vor ein paar Wochen haben wir so ein Buch irgendwo gesehen. Und ein New Zealand Badge, man schreibt es wie den Herrn Bach, also BACH, ist so eine Sommerferienhütte, die sich früher die Neuseeländer so irgendwie ab den 50ern, 60ern so an den Strand gebaut haben. Das ging los mit so Campern und so Wohnwagen, die da an den Strand gestellt haben und dann irgendwann angefangen haben, da Hütten draus zu machen und die, hier noch ein Anbau, da noch ein Anbau. Das sind also ziemlich interessant verwinkelte Hütten und die dann zu richtigen Häusern wurden. Das in, ich glaube, so im Osten der Republik ist das dann eher so die Dacha, also da kennt man das vielleicht her. Oder im Süden Deutschlands wird man es wahrscheinlich, im Schwäbischen nennt man es ein Gütle, also irgendwo, oder eine Laube in Berlin, glaube ich. Also so eine Ferienhütte. Und das hier ist halt eines dieser originalen New Zealand Batches, was aber schön ausgebaut ist. Wir haben hier einen Kaminofen, wenn es kalt wird. das ist alles irgendwie hier, Internet und alles da. Mhm. Und das ist ein schönes Erlebnis, weil das auch nochmal so ein bisschen in die Geschichte von Neuseeland reingeht, also ein bisschen in die alten Zeiten zurückgeht. Und du siehst hier übrigens auch, ich habe ja schon gesagt, hier fahren in Neuseeland relativ viele Oldtimer rum,
ja,
also alte Autos. Und hier in Riverton ist es quasi noch mal mehr. Also hier fahren tatsächlich Leute mit irgendwelchen 60er, 70er Jahre Straßenkreuzern durch die Gegend.
Geil.
Also du bist hier immer wieder, schaust dich um und denkst, du bist mitten in die Straßen von San Francisco oder sowas. So ungefähr sieht das hier manchmal aus. Also da parkt dann vor dem Café plötzlich eine rote Corvette, eine alte oder so Zeug.
Mm.
Und das hat schon was. Das hat schon echt was.
Witzig.
Ja. Ach ja. Oh, und ein kleines Dankeschön hier an den Michael, der hat uns auf Abzug FM, Moni und ich machen ja Abzug FM, machen wir jetzt auch wahrscheinlich heute nochmal eine neue Folge dazu. Da hatten wir ein bisschen was über die Weine in Neuseeland erzählt und dass wir da so ein paar von den richtig leckeren Weinen in Deutschland nicht kriegen. Das hat uns der Michael ein bisschen erleichtert, weil er hat uns nämlich einen Link geschickt zu einem Weinhändler in Deutschland, der neuseeländische Weine ja hier anbietet, und zwar die neuseeland-weinboutique.de. Mhm. Das, falls also jemand mal sich mit den neuseeländischen Weinen beschäftigen möchte, die teilweise immer noch einen schlechten Ruf haben, weil die echt früher halt ganz viel so süße Weißweinplörre irgendwie exportiert haben. Aber mittlerweile sind die richtig gut geworden. Also es war echt gut, hier mal irgendwie Weine zu probieren. Und jetzt können wir uns da vielleicht auch ein paar davon über diesen Händler auch in Deutschland besorgen.
Das ist super, sowas zu haben.
Jo.
Gut.
Das war's mal für den Update.
Cool.
Machen wir weiter in der Sendung.
Alles klar, da haben wir nämlich auch noch einen Nachtrag, hat uns der Roger oder Roger geschrieben, zur Folge 592 und die Drohnenlichtmalerei und außerdem einen Nachtrag zur Backup-Software. Er schreibt, hallo zusammen, in Episode 592 habt ihr Reuben Wu mit den landschaftsbeleuchtenden Drohnen erwähnt, ne, dieser, der die Berge da anleuchtet. Der Beitrag hat mir sehr gut gefallen. Danke dafür. Ihr habt erwähnt, dass Reuben mit Blitzen vermutlich mehr Licht ans Ziel hätte transportieren können. Chris, das war, glaube ich, so eine Idee von dir. Warum nicht einfach blitzen? Das wird doch heller. Und da schreibt er, im Video erwähnt er jedoch, dass er weiches Licht am Ziel haben will. Also vermutlich, um die Schatten zu reduzieren. Und da hat er natürlich recht. Ne? Also selbst wenn man hinfliegt und von in größeren Abständen eben Blitze abfeuert, dann hat man halt mehrere Schatten. Und wenn du natürlich ein Dauerlicht hast bei der Lichtmalerei, dann kriegst du das natürlich schattenfrei ausgeleuchtet. Also ja, guter Grund hilft, für Dauerlicht. Ja. Und dann sagt er noch, Backup-Software haben wir erwähnt. Und da empfiehlt er hier gerade die CT 2019/3, also dritte Ausgabe 2019, Seite 158.8. Da sagt er, wird die Backup-Software VIA Loader vorgestellt, VIA Loader. Da gibt es ja auch noch einen Link dahin, mortara.org. Da schreibt er hier, mit einem Klick zieht diese Software die Bilder von der Speicherkarte und zieht sie in die vorhandene Fotobibliothek, legt bei Bedarf neue Ordner an, vergibt sinnvolle Namen und kümmert sich ums Backup. Interessant. Liebe Grüße und er freut sich schon auf den nächsten Podcast. Roger. Ja, sehr schön. Also Backup immer wichtig. Zu diesem Thema empfehle ich euch auch ganz dringend, geht mal auf happyshooting.de, sucht euch dort mal die Folge 592 heraus. Das geht, wenn ihr in der Suche einfach Raute 592 reintippt, auch ganz schnell, wenn sie schon jetzt weiter hinten stehen sollte. Und schaut da mal in die Kommentare, da gab es nämlich auch noch schönes Feedback zu Windows-Möglichkeiten und Backup-Software mit Bordmitteln und solche Geschichten. Lohnt sich da ab und zu mal in die Kommentare reinzuschauen. Und auch wenn ihr noch Tipps habt zu guten Backup-Softwaren oder überhaupt noch Nachträge hier zu den Sendungen habt, geht ruhig auf happyshooting.de zur entsprechenden Folge, schreibt das da rein, weil da bleibt es stehen, da kann das vielen Leuten helfen. Wir sehen das auch, können darauf hinweisen. Ja, quasi Win-Win-Win sozusagen.
Übrigens, ein kleiner Tipp noch, Nachtrag zu diesem VIA Loader, der ja nur für Windows wohl funktioniert.
Ja.
Eine einfache Kopie des importierten Bildes anzulegen. beim Importieren des Bildes. Das macht Lightroom ja auch schon mit Bordmitteln. Also wer Lightroom verwendet,
richtig,
kann da quasi auf eine zweite Platte einfach noch eine Kopie des importierten Bildes schreiben lassen.
Das stimmt, ist ein guter Hinweis. In dem Import-Dialog kann man nämlich eine zweite Kopie machen und die kann, wie du sagst, auf einen anderen Ort laufen. Also man könnte sogar sagen, okay, ich will die Bilder lokal auf dem Rechner importieren, um sie zu bearbeiten, aber mach schon mal zusätzlich ein Backup aufs NAS, da liegen sie schon mal. Ne?
Ja, genau.
So kann das gehen. Dann, bevor wir zum großen Thema kommen, komme ich mal hier zu. Nee, dazu. Mann!
Heute ist der Wurm drin.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Es wird Zeit für eine Buttonbeschriftung bei mir. Das ist ja.
Das mit der Technik üben wir noch.
In meinem Alter ist das mit dem Merken von zwei Knöpfen nicht mehr so weit her. Was ich mir aber merken kann, ist, dass wir wieder unterstützt werden von Jimdo. Da könnt ihr euch nämlich ziemlich einfach eine Webseite bauen und ich möchte euch alle bitten, wenn ihr in eurem Umfeld, in dem direkten Bekanntenkreis oder wenn ihr irgendwie ein Geschäft findet oder jemanden, der tolle Sachen macht, vielleicht ein Ladengeschäft in der Stadt oder am Stadtrand hat und der hat noch keine Webseite oder eine völlig schreckliche Webseite, die vielleicht auf dem Handy nicht wirklich funktioniert, habe ich alles schon gesehen, sprecht den doch mal an, gebt ihm mal den Tipp, hier guck mal auf Jimdo. Ihr könnt dem da übrigens auch helfen, wenn ihr euch auskennt und er das dann auch noch nicht schafft, was ich aber nicht glaube. Also damit kann jeder eine Webseite bauen, behaupte ich jetzt mal so. Ansonsten könnt ihr dem auch helfen, mit ihm zusammen einfach einen Account da mal anlegen. Ihr könnt ihm die Seite vorbereiten und dann einfach den Account auf seine E-Mail-Adresse ändern. Dann kann er da weitermachen. Ich finde das so wahnsinnig wichtig, dass ich, bevor ich in die Stadt fahre, mal irgendwie mit einer Suchmaschine gucken kann, ob ich das Geschäft finde oder ein Geschäft finde, was das hat, was ich suche. Und dann möchte ich da bitte relevante Öffnungszeiten sehen und nicht irgendwelche Informationen von vor 3 Jahren und dann wurde die Webseite nicht mehr aktualisiert, weil die Leute sagen, das ist mir zu kompliziert.
Ich hatte gerade den konkreten Fall, dass ich habe für einen Bekannten habe ich eine Website gemacht, weil ne, ich weiß halt, wie das geht und habe gesagt, komm, du lass mich mal, bevor du gar keine hast, mache ich dir eine. Und jetzt mitten in Neuseeland, mitten in der Pampa irgendwo, kommt plötzlich von ihm so eine Not-SMS, oh, ich habe hier ein Problem und das muss ich was ändern und kann ich das irgendwie selber machen und ich stehe halt hier im Busch, ne? Und dann hab eine SMS und scheiße, was machst du jetzt? Ich musste dann irgendwie am Abend hier noch ein Internet finden und irgendwie mich da mit einem Terminal reinhacken. Also das war richtig umständlich. Und in dem Moment habe ich ihm dann geantwortet und sagte, ja, wenn du es komplett selbst machen willst, dann hier. Ja. Mach dir deine Website doch mal selber, dann brauchst du eben nicht mich irgendwie im Urlaub damit zu belästigen.
Ganz genau.
Und ja, also und selber machen ist dann auch nicht schwer.
Richtig. Und die Leute glauben immer, wenn sie ein Geschäft haben, ja, dann muss es ja, das muss ja hier irgendwie mit Animation und im Winter Schnee und dies und das und dann brauche ich 25 verschiedene Menüpunkte. Das ist alles totaler Quatsch. Selbst Dolphin, hier Jimdo, dieses neue System Dolphin, was nun wirklich ganz, ganz einfach ist, hat aber die Basics drinne, ja. Webseite erstellen, Fakten drauf, Titelbild rein, Überschrift, ein bisschen Text, du kannst Spalten machen, du kannst Bilder zeigen, kannst Unterseiten anlegen, alles, was du brauchst.
Öffnungszeiten, vor allem auch die im Urlaub, wenn
ganz
die sich ändern,
wichtig.
Kann man die mal schnell da drauf packen.
Und das ist wirklich simpel, einloggen, draufgehen, fast wie in Word, ja. Das können sie irgendwie alle. Und dann tippst du da deine Öffnungszeiten rein. Bitte Leute, macht das. Und wer jetzt sagt, ja, ich will da ein bisschen professioneller machen, also ihr könnt da kostenlos starten, schaut euch das mal an auf happyshooting.de/Jimdo. Einfach mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Und wenn ihr sagt, ich mache mehr, dann habt ihr zum Beispiel jetzt auch neuerdings die Möglichkeit, das Ganze mit Google Analytics zu verknüpfen. Ja, manche finden das böse, aber es ist tatsächlich so, dass ihr mit Google einen Vertrag ja abschließen könnt wegen DSGVO und solchen Späßen. Und dann habt ihr da Rechtssicherheit, was das angeht. Das ist besser, als irgendwie mit irgendwelchen windigen Tools selber zu tracken, wo ihr dann nicht wisst, an wen die Daten weitergehen. Also nicht immer ist Google schlecht.
Weißt du, ob Jimdo auch Matomo beziehungsweise früher mal Piwik unterstützt?
Das weiß ich
also
tatsächlich
diese selbstgehostete nicht. Analytics-Geschichte?
Das weiß ich nicht. Nee, müsste man sie mal ansprechen.
Das müssen wir mal rausfinden.
Oder mal fragen, ob sie das machen wollen. Muss man mal gucken.
Vielleicht weiß ja jemand.
Mit Google Analytics geht's jedenfalls. Also wenn ihr bei Google einen Account habt, bei Analytics einen Account habt, dann werft ihr eure Webseite da rein, dann bekommt ihr so eine Tracking-ID und im Jimdo, da gibt's im Designer die Möglichkeit, diese Tracking-ID dem Konto hinzuzufügen und dann habt ihr das inkludiert. Wenn also das wichtig für euch ist, um irgendwie Besucher zu analysieren und zu wissen, ne, Demografie meiner Webseitenbesucher, das ist jetzt auch möglich. Muss man nicht machen. Sie haben auch ein einfaches Tracking-System selber auf der Seite, dass ihr zumindest wisst, wie viele da besuchen und wann die besuchen und solche Späße. Aber wem das bisher gefehlt hat, das geht. Also probiert's mal bitte aus.
Beziehungsweise du kannst das tatsächlich machen natürlich, indem du einen einfach einen HTML-Block einbaust und da dann diese Matomo Tracking-Code-Geschichte reinpackst, dann geht das auch.
Das Ganze im Creator bei Jimdo machen, aber nicht im Dolphin, weil genau. Da gibt es keine HTML-Erweiterung. Nicht im
Dolphin, ja.
Genau. Muss man immer gucken, was man gerade braucht. Also schaut es euch mal an. Wie gesagt, kostenlos starten. Ansonsten mit ein bisschen Geld draufwerfen. Ganz einfach eure Webseite selber pflegen. Irgendwann mal Öffnungszeiten oder Angebote ändern. Ihr könnt dabei sparen mit unserem Code Belichtigung. Spart ihr 15 € auf die Pro-Pakete. Belichtigung. Gebt das an, wenn ihr vorhabt, euch da eine Domain zu klicken oder ähnliches. Dann sagen wir ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr das so fleißig ausprobiert und uns auch immer Seiten schicken könnt an info@happyshooting.de. Und wir sagen natürlich Danke an Jimdo für den tollen Support.
Tja, was gibt es Neues aus der Kameraecke?
Ja, da gibt's jetzt was. Das wurde schon lange rumort. Panasonic hat eine neue Kamera rausgebracht, eine spiegellose Kamera. Und es ist keine Micro Four Thirds Kamera. Es ist keine APS-C-Kamera. Nein, es ist eine 35mm Kamera. Also, ich sage jetzt mal Vollformat dazu. Das ist ja so umgangssprachlich durchaus etabliert. Also, die Panasonic S1 und die S1R. Zwei Kameras, spiegelloses Vollformat. Da ist sie nun. Und dann fragt man sich natürlich, wo platzieren sie denn das Ganze? Und sie haben jetzt nicht gesagt, okay, wir drücken jetzt die Preise. Das war ja auch so von vielen so eine Hoffnung, so wenn Panasonic jetzt kommt. Zum einen haben sie sehr viel Wissen im Bereich Video mit ihren Kameras. Das wäre natürlich geil, das mit einem größeren Format, so wegen Schärfentiefe-Spielereien und sowas. Und zum anderen haben viele gesagt, ja, wenn jetzt noch ein Player auf den Markt kommt, dann sehen wir jetzt die Preise purzeln. So endlich kommen wir vielleicht mal unter die 2000-Euro-Grenze oder sowas.
Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Ja, das wird dauern, denn sie haben sich natürlich den Markt angeguckt und haben gesagt, da ist jetzt gerade ganz aktuell die Nikon Z6 und die Z7 und außerdem ja schon länger dabei Sony mit der A7 III und der A7 III R. Und das sind jeweils immer so genau die Kamerapärchen von Nikon und von Sony, wo Panasonic sich gesagt hat, ach, da fühlen wir uns ganz wohl, da legen wir uns jetzt auch mal hin. Und da nehme ich gleich mal den Preis vorweg. Die S1 wird bei 2.500 € liegen. Und die S1R bei über 3.500, also 3.700 €. Und damit liegt sie so genau in diesem Range, wo diese Nikon und die Sony eben auch, ja, sich rumtümmeln.
Ja, das sind die Krähen, die sich erstmal kein Auge aushacken. Das muss noch ein bisschen dauern, bis irgendwann vielleicht mal jemand sagt, nö, das kriegen wir billiger hin.
Ich kann es ja auch verstehen. Also wenn der Markt da draußen, also sprich wir die Kunden bereit sind, dieses Geld auf den Tisch zu legen, dann warum sollte man es für weniger verkaufen? Das ist ja so. Bei Panasonic gibt es allerdings auch ein bisschen was dafür. Und zwar gibt es zum Beispiel den Sucher, also es ist ein eingebauter Sucher dabei, ein elektronischer natürlich, und zwar einer mit OLED-Display mit der höchsten Auflösung in diesem Feld oder der höchsten Auflösung wohl bisher überhaupt bei so einer spiegellosen Kamera. Der bringt nämlich satte 5 Megapixel, das heißt OLED 5 Megapixel. Ich gehe mal davon aus, wenn du da in den Sucher guckst, wirst du Schwierigkeiten haben, noch Pixel zu sehen. Ich hoffe es mal. Ich kann es kaum erwarten, da wirklich mal reinzuschauen. Also ich hoffe irgendwie mal so ein Ding in die Finger zu kriegen irgendwo. Dann, welches Mount benutzen Sie? Naja, da gab es ja diesen Zusammenschluss aus oder von Leica, von Sigma und von Panasonic. Und so finden wir hier auch das L-Mount vor, was wir dann eben auch bei Leica und bei Sigma und bei Panasonic vorfinden. Das heißt, alle Objektive sind untereinander dann austauschbar. Die Leica-Objektive für den L-Mount, die passen dann natürlich dran. Da kommt wohl auch der Name her mit dem L, ne? Leica. Panasonic bringt noch ein paar neue Objektive drauf, die habe ich jetzt nicht alle notiert. Ja, Preis haben wir schon gesagt. Was ist noch Nettes drin? Es ist zwei Speicherkartenslots. Das war ja der große Kritikpunkt bei den Nikon, bei den Z-Systemen. Hier sind zwei Slots drin, allerdings zwei verschiedene. Das heißt einmal SD mit UHS-II, also ein schneller SD-Kartenslot, und einmal XQD. Ja, das... Ich wurde gefragt, was daran so schlimm ist. Ich persönlich, schlimm, ich werde die Kamera nicht kaufen. Das ist jetzt nichts, was ich gerade aktuell brauche. Ich persönlich finde es halt immer praktischer, dieselbe Speicherkarte in beiden Slots stecken zu haben, wenn ich zwei Slots zur Verfügung habe. Einfach, wenn ich in die Kameratasche greife, muss ich nicht überlegen, in welches Fach ich greife, sondern ich kann halt sagen, da sind die vollen, da sind die leeren, und dann habe ich da einen Stapel Speicherkarten drin. Wenn man dann immer gucken muss, ja, jetzt brauchst du hier eine SD und da eine XQD, ich finde es einfach komplizierter. Jetzt kann man natürlich
vielleicht
sagen...
Vielleicht erklärt uns ja mal irgendjemand von den Herstellern, warum sie das machen.
Ja, vielleicht als Übergang oder so. Weil das Argument könnte ja auch... Für die, die das nicht stört, die haben halt eine Kamera mit zwei Slots, auf die sie parallel schreiben können. Für die, die es stört, die können ja sagen, sie haben eine Kamera mit einem Slot. Und je nachdem, ob sie noch SD oder XQD haben, weiß ich nicht, das ist ja auch ein Argument. Und dann ist sie... Also sie hat eine relativ schnelle Bildfolge, wenn man in reduzierten Auflösungen arbeitet, so in 6K-Auflösung oder 4K-Auflösung, dann kann sie sehr, sehr schnell. Wenn man in voller Auflösung mit dem Verschluss arbeitet, dann ist bei 6 Bildern die Sekunde Schluss. Ich habe jetzt nicht konkret nachgelesen, wie das bei den anderen ist. Vollformate sind nun mal ein bisschen langsamer, der Verschluss hat einen längeren Weg zurückzulegen, und das ist jetzt hier kein super Highspeed-Kamerachen. Aber ich glaube, das muss sie auch nicht sein. 6 Bilder wird für viele reichen. Und sie trumpft halt auf im Bereich von Video natürlich wieder bei Panasonic. 4K-Video, ich glaube 422-Ausgabe über HDMI, 420 auf die Speicherkarte. Es gibt bei Full HD keine Begrenzung in der Aufnahmelänge. Bei 4K ist es die übliche Begrenzung, also nehme ich an, irgendwo bei 29 Minuten. So Krams halt. Ja, ich bin sehr gespannt auf die ersten Reviews. Und vor allen Dingen bin ich auf eure Meinung gespannt. Habt ihr darauf gewartet? Und wenn ihr auf Panasonic gewartet habt auf die S1 oder S1R, warum auf die Panasonic? Warum habt ihr gezögert und habt nicht die Sony oder die Nikon genommen? Schreibt doch mal einen Kommentar auf happyshooting.de, Folge 594. Bin ich mal gespannt.
Jo, jetzt kommen wir zu Walter. Walter hat ein Problem mit Lightroom. Er schreibt: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe da meine Frage. Ich hoffe, das funktioniert auf diesem Weg. Ich bin aktuell dabei, alte Bilder von meinem Opa abzufotografieren. Das meiste sind Kleinbildnegative, aber auch teilweise größere Formate. Das funktioniert mit eurem Tipp, dem selbstgebauten Repro-Stativ, ganz gut, da ich viele Personen auf den Bildern logischerweise nicht selber kenne und wenn nur in deutlich älter. Es aber in der Verwandtschaft noch Leute gibt, die einzelne Personen kennen, würde ich gerne die Gesichtserkennung von Lightroom zur Unterstützung mitnutzen. Offensichtlich erkennt Lightroom aber keine Gesichter auf negativen Bildern. Ich habe die Bilder zwar mit der Gradationskurve ins Positive umgewandelt, Lightroom scheint aber die Gesichtserkennung auf den importierten Negativen zu versuchen. Mhm. Habt ihr vielleicht eine Idee? Muss ich die Bilder erst positiv exportieren und dann wieder importieren? Vielen Dank vorab. Macht weiter so mit euren sehr informativen und unterhaltsamen Podcast. Beste Grüße und 3:1 Happy Shooting. Ja, also da kann ich Folgendes dazu sagen. Ja, das ist so. Lightroom geht auf die Quellen. Deine Bearbeitung spielt bei der Gesichtserkennung keine Rolle. Das heißt, negative Bilder, die du vorher irgendwie mit umgedrehter Gradationskurve reparieren möchtest, gehen da nicht. Jetzt weiß ich nicht. Ja, also man könnte jetzt zum Beispiel einen Workflow vorschalten. Das heißt, erstmal in Verzeichnis importieren und alles invertieren. Das wäre die eine Möglichkeit. Das andere ist, ich hatte mal hier, jetzt muss ich mal schauen, wie das heißt, dieses Negative Lab Pro hieß das, oder?
Irgendwie sowas, ja. Negative Lab klingt das vertraut.
Das ist so ein Plugin für Lightroom. Das ist für Farbfotos allerdings, beziehungsweise es kann auch schwarz-weiß. Und das Tool ist tatsächlich auch in der Lage, die Bilder quasi noch als zweite Kopie im Positiv abzulegen. Also als gerenderte Kopie. die man aber dann auch erneuern kann, wenn man irgendwie die Bearbeitung verändert. Das ist von der Bedienung ein bisschen, ja, man muss sich gründlich die Videos dazu anschauen, dann versteht man es. Also von alleine hat sich mir das nicht komplett erschlossen. Das ist auch kein billiges Tool, das kostet einige Euronen. Aber es hat die Möglichkeit, in Lightroom diese Positive zu erzeugen und sie auch abzudaten. Jetzt muss ich mal schauen. Negative Lab Pro heißt das Ding. Genau, negativelabpro.com. Ich glaube, es kostet Geld. Ich glaube, es kostet, wie viel sind es? 100 US-Dollar. Ne? Also man muss da schon Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und wie gesagt, man muss sich mit der Bedienung ein bisschen anfreunden. Aber wenn man das mal raus hat, macht das gute Umwandlungen von Farbe. Ich vermute auch von Schwarz-Weiß. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Aber das wäre eine Möglichkeit, diesen kompletten Lightroom tatsächlich in Lightroom zu, diesen Workflow in Lightroom zu halten und die Positive zu haben. Und dann müsste das meines Erachtens, wobei ich es noch nicht getestet habe, aber auch mit der Gesichtserkennung funktionieren. Vielleicht gibt's ja noch jemand anderen, der andere Tipps hat dazu. Vielleicht, ich meine, wahrscheinlich gibt's auch Gratis-Tools, die einem zumindest die Schwarz-Weißen vorher schon mal invertieren. Das heißt, man importiert sie in ein Verzeichnis, lässt dann ein Tool drauf los, was die invertiert, und dann importiert man sie erst. Das ist aber dann tatsächlich halt mehrfach händischer Schritt. Und mit so einem Plugin könnte man das zumindest so ein bisschen alles innerhalb von Lightroom halten und müsste da nicht nochmal irgendwo extern was vorschalten. Aber falls jemand eine bessere Idee hat noch, schreibt es uns auch in die Kommentare. Das würde mich persönlich auch nochmal interessieren.
Man könnte natürlich auch mal versuchen, Kontakt zu Adobe zu suchen. Die haben ja auch ein Forum und auch einen Feedback-Kanal. Und dann schickt man den mal so negativ und sagt mal, hey, habt ihr nicht mal Bock, die Gesichtserkennung auch auf Negative aufzuweiten? Weil offensichtlich erkennt der Algorithmus ja nicht automatisch, dass es negativ ist. Das wäre ja aber vielleicht also möglich.
Lass mich mal kurz raten, was da passiert. Also wenn ich mir anschaue, dass Lightroom ja noch nicht mal einen Negativknopf hat, also noch nicht mal die Möglichkeit hat, ein Bild einfach negativ zu machen, dann
es gibt eine Gradationskurve.
Dann würde ich mal behaupten, ist ja, natürlich. Aber dann würde ich mal behaupten, dass die Zielgruppe der Analogfotografen, die ihre Bilder abfotografieren, bei Lightroom quasi nicht existiert. Also das kann man gern probieren, aber ich bin mir sehr sicher, dass Adobe da einen feuchten Furz drauf
gibt. Ja, das landet wahrscheinlich in der Schublade mit tolle Idee. Machen wir mal, wenn wir nicht mehr wissen, was wir wollen.
Ablage R.
Ja. Ich würde es trotzdem versuchen. Man fühlt sich immer besser hinterher. Zumindest hat man dann Grund zu meckern. Wie auch immer. Ja, kann man mal versuchen mit so einem Plugin. Warum nicht? Also, dass Lightroom nicht auf die Bearbeitung guckt, das kann ich ja noch verstehen. Weil je nachdem, was man da für Bearbeitung und Crops und was auch immer macht, kann es ja die Erkennung des Inhaltes durchaus erschweren, wenn man an den Kontrasten zieht, an den Farben dreht und so weiter. Von daher verstehe ich schon, dass sie aufs Original gehen wollen. Ja, Lightroom ist nicht so für Negative gemacht, ne? Ist mehr so ein Hack. Was ich gefunden habe, was ich gefunden habe, ist nämlich eine Antwort auf die Frage, was denn so Fotografen eigentlich verdienen. Wobei diese konkrete Frage habe ich noch nicht oft gestellt gekriegt, aber durchaus die Frage, ja, was kann ich denn so nehmen für ein Shooting in diesem oder in jenem Bereich? Da gibt es ja durchaus verschiedene Profile, für die man fotografiert, für wen man das macht, was man da fotografiert. Und da gibt es hier eine Webseite, alltageinesfotoproduzenten.de, und da gibt es einen Eintrag, wie viel verdienen Berufsfotografen und Fotoassistenten. Und da steht hier, dass in regelmäßigen Abständen die Portale analysiert werden, und zwar hier berufsfotografen.com und fotoassistenz.de, Lage, Stimmung, Arbeitsverhältnisse und so weiter, könnt ihr mal durchlesen. Wird also analysiert, was denn so genommen wird, und da gibt es hier eine ganz interessante grafische Aufteilung. Also zum Beispiel Tagessatz eines Werbefotografen. Da liegt der Großteil der Fotografen in dem Bereich 1.000 bis 1.500 Euro. So in diesem Range, das sind 32%, 27% dann noch bis 2.000 Euro. Und nach oben wird es dann schon weniger und nach unten auch. Bei Privatkunden zum Beispiel ist ein sehr, sehr großer Anteil der Fotografen so im Bereich 600 bis 900 Euro unterwegs als Tagessatz. Darüber wird es dann schon wieder dünner. Interessanterweise darunter aber auch, und da hätte ich tatsächlich gedacht, so im Privatkundenbereich wird es doch eher deutlich günstiger, aber so in dieser Kategorie 300 bis 600 Euro, da sind es hier tatsächlich nur 19% der Fotografen. Das fand ich überraschend. Und redaktionelle Aufträge, da gibt es hier einen ganz großen Ausschlag im Bereich 600 bis 900, 44%. Sehr, sehr großer Anteil, ebenfalls ein großer Anteil mit 27%, noch 300 bis 600. Also sagen wir mal so 300 bis 900 Euro, das ist so die Spannbreite bei redaktionellen Aufträgen. Darüber wird es dann schon, ja, exklusiv. Ist ganz interessant, hier stehen dann auch noch mal ein bisschen so Berufsfotografen, Jahresumsatz, was die so haben, was das im Monat bedeutet. Mal eine ganz interessante Zusammenstellung. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass ihr sagen könnt, ja, lieber Kunde, ich nehme das, weil das steht da, dass ich das nehmen kann. Das natürlich nicht. Das hängt ja immer davon ab, in welchem Umfeld seid ihr, wie zahlungskräftig ist euer Kunde und. Aber wenn ihr einsteigt in diese Materie, macht euch irgendwie selbstständig oder wollt jetzt auch mal Rechnung schreiben, und ihr sucht nochmal eine Idee, wo man denn da so mal einsteigen sollte oder könnte, dann kann euch das hier schon mal eine Hausnummer geben. Ich gebe euch aber trotzdem zu bedenken, dass das nicht eure alleinige Entscheidungsfindung sein sollte, wie viel ihr verlangt für ein Shooting oder für eine Fotoarbeit oder eine Bildbearbeitung, sondern ihr solltet überlegen, wie viel ihr braucht. Na, da zählen so Sachen rein wie Miete, Versicherungen, Abschreibung vom Kameraequipment, die Anschaffung des Kameraequipments und. Also alle Kosten wirklich mal zusammenrechnen, wenn ihr das finanzieren wollt oder müsst. Und dann könnt ihr das teilen durch die Jobs, die ihr glaubt zu haben im Jahr. Und denkt daran, dass ihr nicht jeden Tag einen Job habt und dass ihr auch mal krank werden dürft und auch mal Urlaub haben wollt. Und dann kommt ihr zu eurem Tagessatz. Aber das hier fand ich mal ganz nett. So als Übersicht kann man mal so im Auge behalten. Finde sowas immer ganz spannend.
Jo, dann kommen wir jetzt zu Nebulak. Der hat nämlich eine Frage. Es geht ums Druckenmodul in Lightroom. Sehr gut. Einer von euch nutzt es ja, also er schreibt, einer von euch nutzt es ja intensiv und will es nicht missen. Gibt es da eine Folge Happy Shooting, in der näher darüber gesprochen wird? Mich würde mal interessieren, für was genau das im Workflow eingesetzt wird bei euch. Nur PDFs generieren oder wirklich drucken oder sogar Kontaktabzüge? Habt ihr da Presets für bestimmte Bedürfnisse? Also ich kann sagen, dass ich direkt rausdrucke, ja, und das mache ich auch relativ zuverlässig. Ich muss dann immer entscheiden, ob ich entsprechend, also da kommen wir dann ins Thema Farbmanagement, ob ich den Drucker das überlasse oder ob ich selber mit Papieren und entsprechenden ICC-Profilen arbeiten möchte. Das führt jetzt aber hier deutlich zu weit. Aber generell, ja, also ich hab zum Beispiel ein Preset für vollformatig A4. Mhm. Ich habe ein Preset für Passbilder, weil das habe ich mir selber gemacht, damit die dann quasi hinten richtig rausfallen, weil ab und zu braucht man sowas, wenn man reist. Ich habe kein Preset, aber wenn ich mal so einen Kontaktabzug mache, dann haue ich mir da tatsächlich die ganzen Bilder eben auf eine Seite und macht dann meistens PDF draus. Also ich nutze das sehr, sehr flexibel, je nachdem, was ich da jetzt gerade benötige. Was machst du denn mit dem Druckmodul?
Ja, ich bin einer von denen, oder wahrscheinlich der, den er meint, wenn ich immer sage, das Druckmodul bitte nicht streichen, und ich suche das bei jedem Mitbewerber von Lightroom, suche ich als erstes auch mal das Druckmodul auf und bin dann ganz enttäuscht, weil die meisten das nämlich alles nicht so richtig können. Ja, ich habe auch ein Preset für A4 randlos und auch eins für A3 Plus randlos, weil mein Drucker ist hier so ein A3 Plus Drucker. Das habe ich mir angelegt. Ich habe auch ein Preset für A3 Plus mit Rand, also wo das Bild nicht bis an die Kante gedruckt wird, sondern eben mittig im Bild platziert ist. Das kann man sich eben einmal so austarieren, dass dann das, was da rauskommt, auch wirklich ein einigermaßen gleichmäßiger Rand außenrum ist und dann eben als Preset abspeichern. Das funktioniert ganz gut. Und wenn ich dann drucke, drucke ich damit. Ich habe auch, glaube ich, ein Preset für 10x15 und 13x18, so für diese Standard-Fotopapiere. Wenn man mal so für ein kleines Geschenk oder für die Pinnwand irgendwie was rauslässt, dann geht das damit ganz gut. Für die Fotowand, die ich hier gemacht habe, habe ich tatsächlich das immer individuell gemacht. Immer wie groß ich das Bild brauchte fürs jeweilige Passepartout, habe ich mir das eingestellt. Kontaktabzüge mache ich tatsächlich schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Das habe ich ganz am Anfang sehr viel benutzt. Also einfach die Bilder markiert für den Kunden, um die es geht, die ich bearbeitet habe oder die vielleicht bearbeitet werden sollen. Dann habe ich so einen Kontaktabzug so auf ein oder zwei Seiten rausgelassen, habe das dem Kunden gegeben. Der konnte dann da, ja, so wie früher auf den Kontaktabzügen auch mit dem Stift einfach einkringeln, welche er besonders gut fand oder noch eine kleine Notiz daran schreiben, konnte mir das dann wiedergeben oder zurückfaxen, ist auch schon passiert früher. Da habe ich einen Fax zurückgekriegt mit den gekringelten Bildern, der Dateiname stand dann da drunter und dann wusste ich, was ich zu bearbeiten habe. Das mache ich nicht mehr, das mache ich inzwischen alles digital über PicDrop, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Dann braucht man das nicht mehr drucken. Und der Workflow ist bei mir halt so, dass ich das Bild ganz normal bearbeite, wie ich es eben haben möchte, am Bildschirm. Das ist hier am iMac, der ist ziemlich gut kalibriert, also der tut. Den musste ich nicht nochmal extra profilieren, da kriege ich ein erwartbares Ergebnis. Früher mit einem eigenen Monitor habe ich mir einen Profilhalter für angelegt. Dann gehe ich ins Druckmodul mit dem markierten Bild oder den markierten Bildern, wähle das Preset, dann habe ich da schon die Vorschau am Bildschirm, kann das gegebenenfalls noch anpassen, wenn ich irgendwas an den Rändern haben will und ja, gehe dann aufs Drucken. Was man machen kann, ist, im Lightroom kann man die Druckausgabe heller machen. Da gibt es ganz unten nochmal so einen Schieberegler, wo man sagt, Helligkeit erhöhen, so Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Und wenn ich wirklich Bilder habe, die eher so ins Schwarz, da ganz dunkelgrau oder braune gehen, mit sehr viel Schattenbereichen, dann gehe ich so nach Gefühl und gebe da mal so 2, 3 Stufen mehr Helligkeit drauf, weil Druck in der Regel immer dunkler ist als das, was man am Bildschirm sieht. Reflektiert ja nur und leuchtet nicht. Das ist mal ganz gut. Und ich achte immer vorm Drucken, ob die Einstellungen im Druckertreiber passen. Also stimmt da die Papierauswahl? Also ich stelle in Lightroom halt das ICC-Profil ein von dem Papier, auf das ich drucken will. Und dann muss ich natürlich sicherstellen, dass im Druckertreiber dann auch drinne steht, ist es denn das, womit das Profil gemacht wurde? Also nicht, dass ich jetzt da auf Normalpapier sage, dass ich drucke und ich habe aber ein Fotopapier drin, solche Geschichten. Das checke ich dann nochmal, ob das alles stimmt. Ja, und dann war es das. Und wofür ich es noch benutze, ist tatsächlich für die Ausgabe als JPEG. Dann allerdings eher nicht für Einzelbilder, weil dafür gibt es den Export, aber für
Collagen. Das ist so für Collagen und so.
Collagen, dann, ganz genau. Und zwar kann man sich in Lightroom nämlich Presets anlegen für mehrere Bilder auf eine Seite und zwar in verschiedenen Größen. Also so ein freies Layout, wo man nicht einfach sagt, 3 Zeilen, 5 Spalten oder so, sondern wo man sagt, hier ein großes, da ein kleines, hier 2 große nebeneinander und 3 übereinander oder wie auch immer. Da kann man sich so Collagen dann zusammenstellen, wie man es haben möchte. Zieht seine Bilder da einfach drauf und sagst du noch hier, ja, soll automatisch zuschneiden oder eben auf die entsprechende Größe zoomen. Und ja, dann haust du das Ganze als JPEG raus. Da stellst du dann noch eine Auflösung rein und dann musst du halt überlegen, willst du das später in einen Druckauftrag geben? Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Preset für eine Forex-Platte, Meter auf 50, dann kann man sich da eben eine schöne Collage zusammenstellen und das dann an den Anbieter schicken. Oder aber man sagt, nö, das soll nur auf die Webseite. Also bei Forex-Platte würde ich jetzt 300 dpi einstellen. Wenn das aber nur auf die Webseite soll, dann stellst du was weiß ich zum Beispiel 100 dpi ein. Das ist dann noch schön groß. Und wenn das dann immer noch zu groß ist, dann kann man es im Zweifel auch hinterher mit einer anderen Software noch auf die richtige Größe skalieren lassen. Das ist völlig ausreichend. Ja, dafür nutze ich das und das geht verdammt gut. Könnt ihr mal auf...
Ja, das ist schön.
Könnt ihr mal auf happyshooting.de, ich verweise mal wieder auf die Folge 594, happyshooting.de, schreibt mal in die Kommentare, wofür ihr denn das Druckmodul so benutzt. Kann auch nicht sein, heute dass wir die einzigen sind. Heute
ist die Folge mit den meisten Kommentaren.
Letzten. Ja, los, Kommentare immer her damit.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, heute werden wir auch wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com und natürlich gibt es immer 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HappyShooting2019. Manchmal muss ich mich allerdings fragen, was hat wohl diese Auswahl des Gadgets zu sagen? Weil ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass Enjoy Camera hier uns gebeten hat, mal über die Martin-Winterhandschuhe zu reden. Also
ich wiederum kann das eigentlich...
Verstehst du das?
Ja. Ja, das ist ja nicht jeder dem Luxus gegönnt. Zu dieser Jahreszeit im Januar bzw. Februar haben wir jetzt inzwischen schon im Sommer in Neuseeland unterwegs zu sein. Wenn man nämlich hier in deutschen Gefilden unterwegs ist, ist durchaus Winter und es ist verdammt kalt an den Händen, wenn man rausgeht zum Fotografieren. Ja, die Martin-Winter-Handschuhe gibt es bei enjoyercamera.com und das sind quasi Fingerhandschuhe. Es sind nicht nur quasi Fingerhandschuhe, es sind Fingerhandschuhe. Die haben eine...
Aber es gibt was Neues bei denen, oder?
Ja, sie haben zumindest mal eine Beschichtung vorne am Zeigefinger und Daumen, damit man damit ein Smartphone bedienen kann. Das geht schon mal ganz gut. Ja, also wenn man jetzt irgendwo im Feld steht und will mal eben schnell telefonieren oder in einer Kartenanwendung eurer Wahl schauen, wo ihr gerade seid oder die To-Do-Liste abhaken, dann könnt ihr das auch mit den Handschuhen machen. Das ist schon mal ganz schön. Und es gibt da jetzt auch so Kappen vorne am Zeigefinger und am Daumen. Das heißt, man kann den Zeigefinger und den Daumen wegklappen, ohne dass man gleich den ganzen Handschuh ausziehen muss. Und kann dann eben sehr feinfühlig seine Kamera bedienen, irgendwelche kleinen Knöpfe, Einstellungen bedienen, Speicherkarte vielleicht austauschen. Das ist sonst auch immer ein bisschen schwierig mit dickeren Handschuhen. Ganz praktisch eigentlich so für Fotografen, finde ich. Habe ich so ein paar hier, habe ich mal kurz angehabt und ausprobiert. Ich bin damit jetzt nicht an Stall und an Pferd gegangen, weil ich will sie ja noch weitergeben. Wir dürfen sie nämlich verlosen. Da wollte ich es jetzt nicht zu süffig machen. Gibt es in verschiedenen Größen. Müsst ihr mal gucken, welche Größe zu eurer Handgröße passt. Aber ja, schicke Teile eigentlich, muss ich sagen.
Die sind übrigens auch noch isoliert mit diesem 3M Finsulate. Das ist so ein relativ schön oder ein sehr warmes, schönes, dünnes Vlies, was quasi da eingearbeitet ist, damit man also nicht an den Händen friert, und hat noch eine feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Und ich finde das vor allem mit dem Daumen, Zeigefinger da, also nur vorne die Spitze kann man wegklappen.
Die Spitze, ganz genau.
Man kann das dann so nach hinten klappen und dann ist da so ein kleiner
Klettverschluss,
dass das auch hinten bleibt. Ne? Also ein Magnet ist das sogar. Mhm. Ich sehe das hier nur auf dem Schaubild.
Ich hole sie
das
gerade.
Ist ein Magnet, das ist ja cool. Und dann, ja, funktioniert das im Winter, glaube ich, ziemlich gut. Ich kann es jetzt hier nicht testen, weil es ist tatsächlich nicht kalt genug hier.
So, ich ziehe ihn mal an, und wenn ich jetzt die Fingerkappe nach hinten klappe, das magnetisch wird das gehalten.
Sehr schön.
Also ist auch noch ruhig, ja, also kein Ritschratsch oder sowas. Ganz praktisch, wenn man ein Video vielleicht macht, dann macht es nicht mehr Kratsch.
Alles klar, dann haut rein, holt euch die Martin-Winter-Handschuhe oder alle möglichen anderen Dinge bei Enjoy Camera und 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und wir sagen ganz artig Dankeschön für die Unterstützung. Mhm.
Sind auch schön griffig, haben so eine Gummierung innen drin. Ganz gut. Ja, dann haben uns ein paar Fragen erreicht. Alle nehmen wir jetzt mal nicht. Chris M., aber nicht du, der andere Chris M., schreibt, ich stehe gerade am Strand und würde auch zu dir passen. Ich stehe gerade am Strand und warte mit meiner Kamera auf den Sonnenuntergang. Dabei richte ich die Kamera direkt Richtung Sonne und habe auf unendlich fokussiert. Besteht hier bei einer spiegellosen Kamera eigentlich die Gefahr, den Sensor zu beschädigen? Immerhin liegt er ja genau im Brennpunkt.
Also, die kann ich beantworten. Nein, es besteht erstmal keine Gefahr. Wenn du jetzt nicht irgendwie minutenlange Langzeitbelichtungen machst, wo die Sonne genau auf den Sensor fokussiert wird, so lupenmäßig, dann macht das dem Sensor nichts aus. Vor allem beim Sonnenuntergang ist die Sonne auch nicht mehr so stark. Das heißt, bei normalen Zeiten, die so im Bereich bis, ich nagel mich nicht fest, aber so Hundertstel, Viertelsekunde, aber die brauchst du da eh nicht. Alles, was so in dem Bereich liegt, sollte kein Problem sein. Ich würde mich sogar mit meiner Kamera trauen, hier so einen mehrsekündigen ND-Grad-Verlaufsfilter mit entsprechend weichem Wasser zu verwenden. Das macht die Sonne ja dann auch mit dunkler. Also ich glaube, da besteht so bei normaler Anwendung erstmal gar keine Gefahr.
Wobei bei der Spiegellosen, du hast natürlich permanent das Ding auf dem Sensor, ne?
Ach so, Spiegellose, ja. Aber gut, du hast bei der Spiegellosen hast du es permanent auf dem Sensor. Aber ich vermute, da nichts in den Anleitungen steht, zumindest nicht, dass ich wüsste, so von wegen, nie, um Gottes Willen, mach da sowas nicht, ist das wahrscheinlich kein Problem.
Also ich hätte früher auch sofort gesagt, macht gar nichts und ich hätte auch keinen Bammel, das zu tun, aber ich tue mich an dieser Stelle tatsächlich schwer, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ja, mach ruhig, passiert nichts, weil...
Also wir reden von Sonnenuntergang, ne? Wir reden nicht von Mittagssonne prall ganz oben, da würde ich die
schon mal ganz
auf
wichtig.
Keinen Fall nach oben richten, mhm. Das auf keinen Fall.
Und wir reden aber jetzt...
die Stärke der Sonne, die nimmt ja drastisch ab, wenn die in der Richtung Horizont geht.
Und wir reden jetzt auch nicht davon, mit einem 1000 Millimeter direkt die Sonne formatfüllend irgendwo. Also es... Ich würde es vielleicht nicht auf die Spitze treiben. Wozu also es auf alle Fälle
nicht,
führt?
Schickt mir bitte nicht eure kaputten Kameras, wenn ihr es dann doch irgendwie übertrieben habt. Aber im Normalfall, glaube ich, ist das, glaube ich, kein Problem.
Ich glaube eher, dass es dazu führen könnte, wenn eine Kamera schon sowieso Probleme hat mit zu warm werden im Sensor, dass man diese Grenze damit eher erreicht, weil es dann irgendwann zu warm wird. Und dann schaltet sie sich vielleicht auch ab.
Mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Vielleicht
wo wir schon dabei
große
sind.
Warnungen und so, ne?
Genau. Also ich, bei Spiegellos, ich wäre da ja vorsichtig, das zu lange zu machen. Aber auf der anderen Seite, also wenn das wirklich ein Problem wäre, ich glaube, dann wäre das Netz voll mit irgendwelchen Rants nach dem Motto, wollten Sonnenuntergang fotografieren und jetzt ist die Kamera kaputt. Also ich habe keine Probleme damit, die Sonne auch vom Stativ aus über einen Zeitraffer länger mit der Spiegellosen abzulichten. Ich habe da keine Angst davor. Der Thomas fragt zu Lightroom, ob es einen eleganten Weg gibt, von einer Menge von Fotos eine virtuelle Kopie anzulegen und diese Kopien anschließend zu selektieren. Sein Ziel ist, er möchte ein Set zusätzlich zu einer Farbversion in Schwarz-Weiß wandeln und ebenfalls exportieren, ohne die farbige Version mit den Vorschauen zu verlieren. Ein Ansatz wäre, wenn es ein Filter ist, eine virtuelle Kopie existiert. Ich glaube, den Filter gibt es eine virtuelle Kopie, den gibt es sogar. Müsste ich gleich mal gucken. Wenn man in der Suche ist, dann hat man so drei kleine Icons, wo man sagen kann, willst du ein Foto, willst du Videos? Und ich glaube, es gibt auch einen für virtuelle Kopien. Aber ich denke, es ist wesentlich einfacher. Denn wenn ich mich recht entsinne, ich habe es jetzt nicht konkret nochmal ausprobiert, aber wenn ich mich recht entsinne, ist es so, wenn ich 10 Bilder selektiere, also gerade frisch importiert, irgendwie bearbeitet, jetzt selektiere ich 10 Bilder und drücke dann die Tastenkombination hier, bei mir ist es Command-Shift und dieses Hochkomma, um die virtuellen Kopien anzulegen, dann legt er die virtuellen Kopien an und diese sind dann selektiert. Das heißt, die Selektion ist genau, nach wie vor 10, aber es sind die virtuellen. Und dann kann ich die direkt per Drag and Drop in ein Set, also in ein Album schieben und kann dann sagen, die Selektierten bitte hinzufügen. Und das
also
wiederum...
Der Workflow hier sieht so aus, ich mache einen Rechtsklick auf die selektierten Bilder. Ich mache das immer über diesen Rechtsklick und dann im Kontextmenü virtuelle Kopien anlegen. Das mache ich deshalb, weil ich hier immer mit verschiedenen Tastaturlayouts Englisch-Deutsch wechsle und dann komme ich mit den Shortcuts irgendwie so ein bisschen draus. Und dann sind die selektiert und dann lege ich, während die selektiert sind, erzeuge ich eine neue Sammlung. Mhm. Also links im Sidebar quasi neue Sammlung anlegen. Und in diesem Dialog fragt er dich, soll ich die Selektion da gleich reinpacken? Und dann sagst du, ja.
Ja.
Und dann sind die da drin.
Und genau an der Stelle könnte man es auch noch einen Schritt einfacher machen. Einfach die 10 Originale selektieren, eine neue Sammlung anlegen. Dann fragt er, soll ich die Selektierten hinzufügen? Dann sagt man ja, also Checkbox dran. Und dann ist da drunter noch ein Häkchen, wo man sagen kann, virtuelle Kopien erzeugen. Und wenn man die auch anhakt, dann hat man gleich die Sammlung mit den virtuellen Kopien von dem Original. Dann ist das ein Arbeitsschritt. Das geht auch. Das wäre das Eleganteste. Also viele Möglichkeiten. Denke, Thomas hat da eine Lösung gefunden, nicht wahr?
Sieht wohl so aus. So, jetzt werfen wir einen Blick in den... Ach nee, du musst den Jingle abfahren.
Ding, 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 ding.
Den Terminkalender.
Ding, 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 ding.
Weil wir haben tatsächlich Einträge in den Terminkalender bekommen. Und ja, jedes Mal, wenn wir aufrufen, dann sagen so die Leute, oh, da war ja was. Und zwar einmal das 5. Fotocamp in Pforzheim. Das hat uns der Sascha entweder eingetragen oder uns zumindest, oder vielleicht hat er auch was damit zu tun. 5. Fotocamp in Pforzheim. Und zwar vom 20. bis zum 22. September 2019, die 5. Ausgabe des Fotocamp Pforzheim, dem Barcamp rund um die Fotografie von, für und mit Fotografiebegeisterten aller Kenntnisstufen. Wir freuen uns auf 2 Tage volles Programm für und mit euch. Tickets gibt es ab dem 2. Februar 2019 im Vorverkauf auf unserer Homepage. Das verlinken wir natürlich. Und dann hat der Ralf uns noch eingetragen, vom 2. Jetzt muss ich mal schauen, wie das hier. Ich muss immer gucken. Das ist, glaube ich, der 9.2. genau, also der 9. Februar, sehr, sehr knapp. Der Street Photography Workshop Fokus Mensch. Da hat der Ralf mich gebeten, ob er bei uns einen Workshop eintragen darf. Das ist ein kompakter Workshop zum Thema Street Photography. Woher kommt Street? Wichtige Begründer des Genres, Thema Recht, welches Equipment, Umgang mit Menschen, was kann man alles auf der Straße fotografieren? Praxis, Exkursion in Leipzig, anschließend Reflexion. Der Kurs ist für jedes Level interessant. Der ist meines Wissens, das bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ist sogar kostenlos. Also da gab es irgendeinen Grund, warum er gesagt hat, na, ich weiß nicht, weil ihr macht ja selber Workshops, ob ich den bei euch eintragen darf. Und da war aber relativ klar, das ist kein Problem in diesem Kontext. Also schaut euch das an. Der Ralf ist mit dem Workshop auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Ja, und falls ihr einen Termin habt, den ihr bei uns in den Terminkalender reinbringen möchtet, dann geht auf happyshooting.de/Terminkalender. Da gibt's ein Formular und da könnt ihr das dann eintragen.
Na super. Schön, schön.
So.
Sollen wir einen Gewinner ermitteln heute? Schaffen wir das mit deiner Leitung?
Ist zeitlich ein bisschen knapp jetzt
gerade. Ist zeitlich knapp.
Leitung würde gehen, aber ist zeitlich knapp, weil wir vorher eine halbe Stunde für die Technik verbaselt
haben. Ja, das tut mir auch leid.
Meine Schuld, voll auf meine Kappe. Die Gewinnerermittlung und vielleicht sogar die Ausgabe einer neuen Aufgabe aufs nächste Mal verschieben. Macht das Sinn?
Neue Aufgabe sollten wir machen, weil wenn es am Donnerstag rauskommt, dann wissen sie zumindest, was sie fotografieren sollen, die Hörer.
Okay, so soll sich ja keiner langweilen. Dann so gib mal die neue Aufgabe
raus. Genau, wir haben nämlich eine neue Aufgabe ermittelt. Und zwar vorher in der Pre-Show im Slack. Das ist, wenn ihr auf happyshooting.de/live schaut, dann findet ihr einen Link, wie ihr in den Slack hineinkommt. Und vor einer Sendung, wenn es denn wieder soweit ist, ermitteln wir eine neue Aufgabe. Da könnt ihr die wählen. Und das ist diesmal die Aufgabe voll geworden. Also nicht leer, sondern voll. Die Aufgabe läuft dann vom 7.2. bis zum 21.2. Das heißt, ihr geht los im Zeitraum vom 7. Februar bis zum 21. Februar 2019. Da macht ihr dann ein neues Bild zum Thema voll. Das ladet ihr bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS voll. So läuft es.
Das ist doch prima. Dann sind wir fast am Ende angekommen. Tausend Dank an alle, die hier mitarbeiten. Ich finde es ja übrigens sagenhaft, wie hier die Shownoter wieder dabei sind. Vor allem, weil wir jetzt tatsächlich so ein bisschen bewegtes Ziel sind. Ne? Wir mal hier, mal da die Sendung, während ich unterwegs bin. Und dass ihr da mitmacht und das irgendwie voll unterstützt zu mehreren Personen, das finde ich schon mal echt klasse. Ja. Und traditionell kommt an dieser Stelle One More Thing. Heute machen wir Two More Things.
Two More Things.
Two More Things. Das eine ist schon ein paar Wochen alt, aber ich fand es extrem lustig. Das ist eine Geschichte, die lief in bei F-Stoppers. Und zwar haben die einen kleinen Aufsatz über einen Fotografen, der überrascht ist, dass seine Kamera tatsächlich andere Blenden als F1.4 kann.
Also nicht nur offenblendig, okay.
Das fand ich sehr, sehr schön. Und das andere, das lief mir kürzlich durch die Timeline, dachte ich, das muss ich doch ja auch noch bringen. Und das ist Kodak oder wer auch immer die Marke zu dem Thema hat, hat jetzt ein Puzzle auf den Markt gebracht. Das größte, also Puzzle, ne, das sind diese kleinen, komisch ausgeschnittenen Pappstücke, die man zusammenklickt und dann wird ein Bild draus.
Ja.
Und die haben ein Puzzle mit 51.300 Stücken Teilen auf den Markt gebracht.
Hast du gerade 51.000 gesagt?
51.300 Teile. das Ganze besteht... Ja, Moment, das Ganze besteht aus 27 Unterpuzzeln, die jeweils 1.900 Teile haben, die aber dann zusammen eben eine Wand ergeben, mit 2 Meter, oh Gott, 2 Meter, irgendwie 2 Meter hoch und 8,50 Meter breit. Das sind dann also quasi 27 Bilder, 3x9 Bilder in 3 Reihen, die so Fotos aus der Welt. Ich glaube, das Thema ist die Welt. Und ja, das Ganze kann man sich dann erwerben. Ich weiß nicht, wer das herstellt, aber hier ist ein Amazon-Link auf dem Peter Pixel-Artikel, den wir verlinken. Für schlappe $600 kann man sich das Ding kaufen. Tja, es ist.
Also es ist quasi eine.
Sind, glaube ich, Weltwunder.
Ist quasi eine Fotorolle als Puzzle, ein 27er-Film. 27
ja,
Puzzle.
Also ich meine, da kriegst du allein, ich glaube, du musst die auch in Einzelpuzzeln machen, weil wer hat denn schon 8,50 Meter mal 3 Meter, 2 Meter irgendwas Fläche zu Hause, um das irgendwie komplett auszulegen?
Kannst du ums Haus wickeln, nur Christo lässt grüßen.
Das mit der Ausstellung wird dann auch schwierig, aber okay, wir.
Geil.
Ja, ich fand's erwähnenswert, da Kodak draufsteht.
Ist geil. Schönes Geschenk für jemanden, der schon alles
World's
hat.
World's Largest Puzzle.
Wenn ihr einen Fotografen gar nicht mögt, dann schenkt ihm dieses Puzzle.
Genau, dann sind, oder Leute, die ein bisschen Problem mit Ungeduld haben.
Ja.
Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, wünschen euch noch was und nächste Woche dann wieder.
Jo.
Bis dann.
3.
Macht es gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nSonic.de.